Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Natürlich wäre menschliche Hilfe und damit menschliche Wärme und Nähe wünschenswerter, wenn jemand pflegebedürftig wird und trotzdem in seinem eigenen Zuhause bleiben will. Allein Wunsch und Wirklichkeit sind nicht immer unter einen Hut zu bringen. Um zumindest so lange wie möglich in seiner gewohnten Umgebung bleiben zu können, gibt es aber digitale Helfer, Technologien, die es ermöglichen, diesen Wunsch eine Zeit lang zu erfüllen. Ein bekanntes Beispiel dürfte das Notrufsystem für den Fall eines Sturzes sein. Wer aber zahlt diese Unterstützung durch die Technik und wie kann die Pflege in den eigenen vier Wänden grundsätzlich verbessert werden? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem über die Biomesse in Nürnberg, die Biofach, berichten und auf den Autozulieferer Webasto eingehen. Dort wird nämlich seit heute wieder gearbeitet, nach einer Zwangspause durch das Coronavirus. Und durch die Sendung begleitet Sie Günther Hetzke. Zunächst aber wollen wir auf den Onlinehandel schauen, der für die Paketbranche ein Segen ist, die nämlich wächst und gedeiht mit Blick auf den Umsatz, wie erst Anfang der Woche Zahlen der Bundesnetzagentur für 2019 zeigten. Allerdings gibt es auch Schattenseiten in diesem Bereich. Zum einen die oft schlechte Bezahlung der Zusteller, zum anderen die steigende Zahl der Retouren, damit hier nach der Rücksendung so wenig Ware wie möglich vernichtet wird, was derzeit vielfach passiert, wurde heute dazu und auch zu anderen Punkten vom Bundeskabinett eine Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes auf den Weg gebracht. Mehr dazu von Angela Ulrich.
Es geht darum, dass Händler zurückgeschickte Ware oder Ladenhüter nicht mehr so einfach als Abfall deklarieren und wegwerfen können wie bisher. Für Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist klar:
Mir geht es darum, dass neue Ware, die zurückgeschickt wird, die vollständig in Ordnung ist, wo nichts dran wird, ist, die wird heute vernichtet. Und damit werden Ressourcen einfach verschwendet. Und das kann man so nicht machen. Und deswegen will ich dieser Praxis, die sich da eingeführt hat, einen Riegel vorschieben.
Dazu führt die Bundesregierung eine sogenannte Obhutspflicht ein. Amazon, Zalando und Co. bleiben länger verantwortlich für ihre Produkte. Sie müssen künftig transparent machen, wie sie mit den Waren weiter umgehen. Das Gesetz schreibt vor, dass die Händler ihre Waren, Zitat, gebrauchsfähig halten müssen. Nur um Regale leer zu bekommen, darf nichts mehr weggeworfen werden. Und wenn etwas entsorgt wird, weil es tatsächlich nicht mehr taugt, muss das offengelegt werden. Für den Umweltexperten Sascha Roth vom Naturschutzbund ist das eine richtige Initiative.
Wir müssen uns vorstellen, das sind eigentlich in der Regel Gerätschaften und Produkte, die man sehr gut wiederverwenden kann. Allerdings muss man auch dazu sagen, das ist jetzt erstmal das Rahmengesetz und wir brauchen jetzt sehr zügig eine Verordnung, die das dann auch wirklich in Gänze regelt.
Tempo fordert der NABU also, denn bisher gehe es nur um den gesetzlichen Rahmen, nicht um die konkrete Umsetzung. Außerdem sagt die Bundesregierung mit ihrem Gesetz dem Müll auf den Straßen den Kampf an. To-Go-Becher, Zigarettenkippen, hier sollen Produzenten pauschal an Straßenreinigungsgebühren beteiligt werden.
Das Ziel ist vollkommen klar. Es geht uns um eine saubere Umwelt, in der kein Müll und schon gar keine giftigen Kippen rumliegen. Heute ist das so, dass die Kosten für die Reinigung von uns allen getragen werden und künftig werden wir die Hersteller und die Vertreiber von Einwegprodukten aus Kunststoff zur Kasse bitten?
Die Bundesregierung will auch selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Behörden des Bundes sollen künftig vor allem Produkte aus Recycling nutzen. Die rund 6.000 Beschaffungsstellen des Bundes werden verpflichtet, recycelte Waren zu kaufen, wenn auch nicht zu jedem Preis. SPD-Ministerin Schulze.
Mein Ziel ist es, dass Deutschland beim Kampf gegen den Müll wirklich eine international führende Rolle einnimmt. Wir können das, wir sind dazu technisch in der Lage und wir müssen einfach sorgsamer mit unseren Ressourcen umgehen.
Der Verband kommunaler Unternehmer spricht von einem guten ersten Schritt zur Müllvermeidung. Doch man könne noch ehrgeiziger sein und zum Beispiel auch die Hersteller von Kaugummis in die Pflicht nehmen. Denn neben Kippen und Wegwerfbechern nerven vor allem die kleinen Klebegeister die Reinigungsunternehmen. Hier müssten verstärkt auch die Produzenten zur Kasse gebeten werden, sagt VKU-Vizechef Patrick Hasenkamp.
Die entsprechenden Gebührenzahler werden mit Materialien belastet vom Reinigungsaufwand, die definitiv eigentlich auch den Abfallerzeugern und den Verkehrbringern anzulasten sind.
Die Deutsche Umwelthilfe bemängelt, genau wie der NABU, dass das Gesetz zu kurz greife. Es setze zu sehr auf Recycling, statt Abfall generell stärker zu vermeiden. Deswegen müsse der Bundesrat nachbessern.
die geplanten Änderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz Angela Ulrich berichtete. In Nürnberg begann heute die Biofach. Nach Angaben der Veranstalter die weltgrößte Messe für den Bereich Bio-Lebensmittel. Auch das ein Bereich, der wächst, auch das ein Bereich mit Schattenseiten. Denn gerade im Bereich Tierhaltung stimmen die Erwartungen der Verbraucher an Bio mit der realen Welt nicht immer überein. So bei der Hühnerhaltung beispielsweise. Aus Nürnberg zum Messestart ein Beitrag von Karin Göckel.
Bio ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Fast jeder Haushalt in Deutschland, das hat das Marktforschungsinstitut GfK herausgefunden, hat im vergangenen Jahr mindestens einmal ein Bioprodukt gekauft. Rückenwind also für die Biobranche, die sich seit heute in Nürnberg auf der Biofach trifft, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel. Vom Feigenkaktusessig über die Schokocreme auf rote Bohnenbasis bis hin zur kompostierbaren Verpackung auf Pilzbasis. Die Branche ist sehr kreativ. Aber es gibt auch ganz klassische Produkte. Hochwertige Schokolade aus Ecuador zum Beispiel.
Dann gibt es auch etwas ausgefallenere Sorten wie Kardamom, Chili aus Cusco-Salz. Und ganz spannend finde ich persönlich die Schokoladen mit Zitronengras, Zitronenverbene.
Kreativ ist auch die Naturkosmetikbranche. Sie präsentiert sich in Nürnberg auf einer eigenen Messe, der Vivanes. Der Trend geht hier zu Produkten ohne Wasser, Shampoo-Pulver, Haarseifen oder feste Zahnpasta, die erst schäumt, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt. Eröffnet wurde die Biofach von der berühmten Schimpansenforscherin Jane Goodall. Sie appellierte an die Menschen, mehr Bio zu kaufen. Wenn etwas ein bisschen mehr kostet, aber gut für die Umwelt und ihre Gesundheit ist, dann kaufen Sie es, schätzen Sie es, verschwenden Sie es nicht. Wir schmeißen so viel Essen weg, das ist ein Problem. Jeder von uns kann den Unterschied machen. Mit der industriellen Landwirtschaft ging Jane Goodall hart ins Gericht. Sie sei verantwortlich für viele Probleme auf unserem Planeten.
Who can possibly have thought that it was a good idea?
Wer hat sich das ausgedacht, dass es eine gute Idee sein könnte, chemisches Gift auf die Felder zu sprühen? Dorthin, wo unser Essen wächst, mit dem wir unsere Kinder ernähren. Wir müssen uns das System nur anschauen, um zu sehen, was für ein großer Fehler es ist. Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner appellierte, Lebensmittel wieder mehr wertzuschätzen.
Und das Problem ist, dass mit Lebensmitteln auch Ramschpreise, Tiefstpreise, dass suggeriert wird, sie sind nicht mehr wert. Und das halte ich für hochproblematisch, denn am Ende geht es auch darum, Wertschätzung für ein Produkt zu haben, aber auch Wertschätzung für den zu haben, der dieses Produkt erzeugt hat.
Mehr Wertschätzung für Lebensmittel, das verlangt Felix Prinz zu Löwenstein, der Vorsitzende des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft, aber auch von der Politik. Er fordert mehr Unterstützung für Bio.
Das Problem ist nur, wenn die Politik ihrerseits sagt, Anführungsstrichlein, du entscheidest, und damit meint, sie kann sich selber daraus raushalten zu entscheiden. Also wenn die Politik die Veränderungen beim Privatmenschen abgeben will und sich raushalten möchte, das funktioniert nicht.
Für die derzeitigen Bauernproteste hat der BÖLW-Vorsitzende, selbst Landwirt in Hessen, durchaus Verständnis. Aber auch hier könne es kein Weiter-so geben. Die Bauern, so Felix Prinz zu Löwenstein, müssen sich bewegen, um glaubwürdig zu sein. Die Landwirtschaft müsse ehrlich sein und sich eingestehen, dass sie viel zum Klimawandel beitrage.
Ich appelliere nur an die Landwirtschaft, von sich aus ein Bild davon zu entwickeln, wie eigentlich Landwirtschaft in 15, 20 Jahren ausschauen soll und nicht darauf zu warten, dass die Politik das für uns tut. Denn nur wenn wir sagen, wo wir hinwollen, kriegen wir auch wieder eine Gesprächsposition mit der Gesellschaft. Wenn wir uns aber hinstellen und sagen, Veränderung braucht es gar nicht, ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Gesellschaft mit uns nicht mehr reden will, weil über was soll sie es denn tun?
Die Biofach dauert noch bis Samstag. Über 50.000 Fachbesucher werden erwartet.
Karin Göckel über die Biofach, die heute in Nürnberg startete. Gleich zweimal ging es heute in Berlin um die Frage, wie die Pflege im eigenen Zuhause erleichtert werden kann. So hat der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung ein Konzept vorgestellt, mit dessen Hilfe die Unübersichtlichkeit bei den Leistungen und den Antragspflichten ein wenig beseitigt werden kann. Und der VZBV, der Bundesverband der Verbraucherzentralen, hat sich mal die Kostenseite angeschaut, wenn bei der häuslichen Pflege digitale Helfer zum Einsatz kommen. Für uns war Philipp Banse dabei.
Kranken- und Pflegekassen müssten digitale Hilfsmittel viel öfter bezahlen, fordert Klaus Müller, der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Digitale Tablettenboxen oder Sturzmeldeteppiche seien keine modischen Smart-Home-Spielereien.
Digitale Assistenzsysteme können es pflegebedürftigen Menschen ermöglichen, trotz abnehmender geistiger oder körperlicher Fähigkeiten ein selbstbestimmtes Leben in einem sicheren Zuhause zu führen. Und sie sind natürlich auch geeignet, diejenigen zu entlasten, die in der Pflege arbeiten und helfen. Angehörige von Pflegebedürftigen.
Nun sind digitale Hilfsmittel oft sehr teuer. Eine digitale Tablettenbox gäbe es zwar schon für 10 Euro, so Müller, aber ein Selbstwendebett koste 5.000 Euro, Sturzmeldesysteme oft noch mehr. Was die Kassen davon bezahlen, hat der Rechtsanwalt Christian Dirks im Auftrag der Verbraucherzentralen untersucht. Laut Sozialgesetzbuch müssten Kassen erstatten, was den Erfolg einer Krankenbehandlung sichert, einer drohenden Behinderung vorbeugt oder eine Behinderung ausgleicht. Ginge es nur nach diesen Kriterien, sagt Anwalt Dirks, müssten die Kassen eigentlich heute schon sehr viele digitale Hilfsmittel erstatten.
Aber im Sozialgesetzbuch steht auch, dass diese Dinge nur dann finanziert werden dürfen, wenn sie nicht zugleich auch Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens sind. Und daran scheitert es bei fast allen dieser Produkte. Und die Erstattungswahrscheinlichkeit geht daher gegen null.
Dirks hat im Auftrag der Verbraucherzentralen aufgeschrieben, wie das Sozialgesetzbuch geändert werden müsste, damit sinnvolle digitale Hilfsmittel auch dann bezahlt werden, wenn sie Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens sind. So sollen digitale Hilfsmittel erstattet werden, wenn sie entweder einen pflegerischen Nutzen haben, also die Pflege erleichtern oder verbessern, wie etwa eine Tablettenbox oder ein Selbstwendebett, oder wenn B, die digitalen Hilfsmittel die Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen verbessern, etwa ein Schalter, der automatisch den Herd abschaltet oder Sturzmelder, so Rechtsanwalt Dirks. Was es die Kassen kosten würde, wenn sie all diese neuen Hilfsmittel zahlen müssten, sei nicht belastbar zu berechnen, sagt Gutachter Dirks. Zum einen sei schwer abzuschätzen, wie sehr die Nachfrage nach diesen Hilfsmitteln steigen würde, wenn die Kassen sie bezahlen würden. Außerdem würden die Hilfsmittel auf der anderen Seite ja auch Geld sparen, weil Menschen nicht so schnell in teure Heime müssten, was aber in den Abrechnungssystemen der Kassen nicht wirklich abgebildet werde.
Das heißt, die Krankenkasse schaut auf ihre Ausgaben, die Pflegekasse schaut auf ihre Ausgaben und die Tatsache, dass es sich dabei eigentlich um kommunizierende Röhren handelt, dass also die eine Kasse vielleicht Ausgaben hat, während die andere dabei Einsparungen hat, die wird im System bisher unzureichend abgebildet.
Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat heute ein Konzept für eine Reform der Pflegefinanzierung vorgestellt. Er möchte erreichen, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen leichter an die ihnen zustehenden Leistungen der Pflegeversicherung herankommen. Um den Dschungel an Leistungen zu ordnen, soll es künftig nur noch zwei Töpfe geben, einen für die eigentliche Pflegeleistung, den anderen für die Entlastung der Pflegeperson.
Das begrüßen wir,
sagt Klaus Müller, der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes.
Weil es letztendlich dazu einzahlt, sagen wir mal, mehr Transparenz zu schaffen, Flexibilität zu ermöglichen, bürokratische Hürden abzubauen, das ist richtig und gut, löst aber nicht das Problem, was wir jetzt gerade thematisieren. Wir gehen aber davon aus, dass auch unsere heutige Pressekonferenz bis zu den Vorschlägen kommuniziert wird. Vielleicht erleben wir noch eine positive Überraschung.
Der VZBV-Chef Müller im Beitrag von Philipp Banse über die digitalen Helfer in der Pflege und die Kosten. Wenn ein Unternehmen rund zwei Wochen lang dicht macht, seine Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schickt und dann wieder zur Arbeit ruft, dann ist das normalerweise keine große Geschichte wert. Beim Autozulieferer Webasto ist das etwas anders, denn diese Firma machte bundesweit Schlagzeilen, weil bei Mitarbeitern hier die ersten nachgewiesenen Fälle des Coronavirus in Deutschland auftauchten und deshalb die Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt wurden, der heute endete. Mehr dazu von Johannes Lenz.
Am Morgen vor der Webasto-Unternehmenszentrale in Stockdorf im oberbayerischen Landkreis Starnberg. Nach zwei Wochen Homeoffice stehen die Autos wieder dicht an dicht auf dem Parkplatz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kehren zurück.
Das ist für mich ganz wichtig, dass wir jetzt alle wieder im normalen Arbeitsrhythmus reinkommen, dass es vorangeht.
Das Arbeiten von zu Hause aus fanden viele richtig. Denn auch wenn jetzt alles wieder seinen normalen Gang nehmen soll, klingt ein bisschen Verunsicherung mit.
Ja, am Ende hat man sich vielleicht nicht mehr so ganz liebevoll die Hand gegeben wie am Anfang und ich habe mir die Hände noch gründlicher gewaschen, hustende Leuten bin ich ein bisschen aus dem Weg gegangen, so wie jeder andere Mensch wahrscheinlich auch, aber jetzt nicht dauernd desinfiziert oder irgendwas.
Alle derzeit 14 Corona-Fälle in Bayern stehen in Zusammenhang mit dem Autozulieferer. Eine chinesische Kollegin hatte andere infiziert. Trotz zwei neuer Fälle sei es die richtige Entscheidung, die Zentrale wieder zu öffnen. Laut Vorstandschef Holger Engelmann hat Webasto vorgesorgt, um die Belegschaft zu schützen. Spezialunternehmen hätten alle Räume gereinigt.
Wir haben den gesamten Standort hier desinfiziert. Also ich würde mal sagen, Sie sind heute im keimfreiesten Standort wahrscheinlich von Webasto, ich sag mal weltweit.
Auch wenn die Gefahr durch die Lungenkrankheit für die Belegschaft gebannt scheint. Der Autozulieferer Webasto rechnet mit spürbaren wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus. Webasto erwirtschaftet mit Panorama-, Schiebe- und Cabrio-Dächern sowie Standheizungen rund 3,4 Milliarden Euro Jahresumsatz. Fast die Hälfte davon in China.
Ich denke mal, in China ist jeder eingeschränkt. Da ist Webasto genauso wie alle anderen Firmen auch. Sie wissen im Augenblick, dass langsam der Betrieb in China wieder losgeht, aber in sehr eingeschränktem Maße. Viele unserer Mitarbeiter können im Augenblick noch nicht in den Werken arbeiten, weil sie noch in Quarantäne sind.
Wie sich das Coronavirus konkret auf die Geschäftszahlen auswirkt, kann Webasto-Chef Holger Engelmann noch nicht absehen. Doch Timo Wollmershäuser, Leiter der Konjunkturforschung am Münchner IFO-Institut, sieht eine konkrete Gefahr aufgrund der großen Abhängigkeit der deutschen Unternehmen von China.
Die Abhängigkeit jetzt beispielsweise beim Coronavirus, dort sehen wir, dass das Risiko groß ist, dass die Produktionsstilllegungen in China, die sich jetzt abzeichnen, tatsächlich auch unsere Wirtschaft belasten. Das ist ein Konjunkturrisiko, was wir da haben, das müssen wir im Blick behalten.
Damit sich Unternehmen und die Bevölkerung auf die aktuelle Gefahrenlage einstellen können, informiert das Bayerische Gesundheitsministerium regelmäßig über neue Fälle. Dabei ist es auch auf internationale Behörden wie die Weltgesundheitsorganisation WHO angewiesen. Diese Informationen gibt dann auch Webasto an seine Belegschaft weiter. Viele sind mit dieser Kommunikation sehr zufrieden.
Die haben uns in den letzten 14 Tagen wirklich sehr informiert. Also wir haben täglich mehrere E-Mails bekommen über den aktuellen Stand und wahrscheinlich wiederholen die das nur.
Ich finde, da wurde sehr professionell damit auch umgegangen, mit dieser Situation. Ich habe ein relativ gutes Gefühl.
Eigentlich ein gutes Gefühl. Also ich habe jetzt keine Angst und ich freue mich auch wieder da zu sein.
In Stockdorf geht die Arbeit weiter. Doch die 11 chinesischen Webasto-Standorte bleiben wegen des Coronavirus vorerst geschlossen. Bis der Betrieb in China wieder einigermaßen läuft, könnte es bis Anfang März dauern.
Der Firmensitz von Webasto hat nach den Corona-Fällen wieder geöffnet, Johannes Lenz berichtete. Und dann hat der Chemiekonzern BASF heute mitgeteilt, dass er sich als Standort für die Produktion von Batteriematerialien für Schwarzheide im Bundesland Brandenburg entschieden hat. Eine Entscheidung, die der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßt.
Heute Morgen hat BASF beschlossen, dass Schwarzheide in Brandenburg, Teil der Lausitz, Standort für eine innovative Fertigung von Batteriekathoden sein wird. Batteriekathoden sind wichtig im Hinblick auf batteriebetriebene Autos. Die BASF wird in Schwarzheide für insgesamt 400.000 vollelektrische Fahrzeuge diese Kathoden fertigen. Das bedeutet, dass wir in diesem Bereich nicht nur eine führende Rolle weltweit einnehmen werden, sondern dass wir einen wichtigen Schritt erreichen, um Technologieführerschaft im Bereich der Batterieherstellung zu erlangen.
So die Stellungnahme des Bundeswirtschaftsministers. Ein Wirtschaftswachstum um 5%, sagt die türkische Regierung für dieses Jahr voraus. Ein ambitioniertes Ziel hatte doch die türkische Wirtschaft gerade erst Mitte des vergangenen Jahres die Rezession beendet. Außerdem liegen viele Investitionen aus dem Ausland aus politischen Gründen auf Eis, wie etwa ein geplantes neues VW-Werk. Kann das Ziel trotzdem erreicht werden? Sieht die türkische Wirtschaft Licht am Ende des Tunnels? Einzelheiten dazu aus Istanbul von Christian Buttgereit.
Meine Kinder haben Hunger. Mit diesen Worten hatte sich in der vergangenen Woche ein Mann vor der Regionalverwaltung der türkischen Provinz Hatay mit Benzin übergossen und angezündet. Er konnte lebend ins Krankenhaus gebracht werden. Es war einer von derzeit vielen Selbstmordversuchen in der Türkei. Das Motiv: wirtschaftliche Not. Spitzenwerte bei Arbeitslosigkeit und Inflation hatten das Jahr 2019 geprägt. Was die Aussichten für 2020 anbelangt, sagt Ibrahim Kalın, Sprecher von Staatspräsident Erdogan, manchmal sei es besser, keine Experten zu fragen.
Ich bin selbst kein Experte in Sachen Wirtschaft, aber ich habe viele Expertenberichte über die türkische Wirtschaft gelesen. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber diese Experten lagen häufiger daneben, als dass sie recht hatten.
Eine Inflation zeitweise um die 20% und eine Arbeitslosenquote von 13% bei Erwachsenen und 25% bei Jugendlichen sind eindeutige Fakten. Aber tatsächlich hatten viele Experten die in der Türkei ohne Zweifel vorhandene Wirtschaftskrise noch viel schlimmer erwartet und das auch so geschrieben, beklagt sich Kallen.
Nur ein Beispiel. Das Gerede über den angeblich bevorstehenden Kollaps der türkischen Wirtschaft. Die Türkei geht bankrott, die Banken gehen bankrott. Wie häufig haben Sie so etwas gelesen?
Stattdessen hatte sich die Konjunktur nach zwei Quartalen im Minusbereich wieder erholt und drehte im dritten Quartal mit einem Wachstum von 0,9% ins Plus. Die Zahlen für das vierte Quartal und damit für das Gesamtjahr liegen noch nicht vor. Jedoch gäbe es sehr positive Anzeichen, sagt Alvaro Ortiz, Chefvolkswirt der BBVA, der größten ausländischen Bankengruppe in der Türkei.
Es ist ein gespaltenes Land, nicht zuletzt, wenn es um die Wirtschaft geht. Deshalb ist es hilfreich, sich die Daten anzuschauen, anstatt den Gerüchten Glauben zu schenken. Auf dieser Basis kann ich Ihnen erklären, warum wir unsere Wachstumsprognose für 2020 von 3% auf 4% erhöht haben.
Im Januar habe sich das Wirtschaftswachstum erneut beschleunigt. Gleichzeitig habe sich die Inflation verlangsamt, der private Konsum zugenommen. Der Tourismus boomte mit 45 Millionen Besuchern 2019 auf Rekordniveau und es spricht vieles dafür, dass es 2020 so weitergeht. Außerdem, sagt Ortiz, stagniere zwar der Bausektor, aber seine Bankengruppe registriere steigende Investitionen in Maschinen.
Auf Grundlage der uns vorliegenden Daten ist es sehr offensichtlich, dass sich die Wirtschaft sehr schnell erholt. Für mich ist das keine Sache der politischen Interpretation, sondern ein Fakt.
Andere, vor allem regierungsnahe Ökonomen, teilen Ortiz' Optimismus. Es wäre ein Aufschwung, den die Türkei dringend braucht. Doch einige Risikofaktoren bleiben, wie etwa die Krise um die syrische Nachbarprovinz Idlib, Sanktionen wegen Gasbohrstreitigkeiten mit der EU oder wegen des Kaufs russischer Raketenabwehrsysteme von Seiten der USA. Eine richtige Prognose abzugeben ist also alles andere als einfach. Auch wenn Präsidentensprecher Kallen für unzutreffende Vorhersagen kein Verständnis hat.
Wenn Sie das in einem anderen Beruf machen, dann fliegen Sie raus.
Christian Butkereit zur Lage der Wirtschaft in der Türkei. Und damit kommen wir zum Blick auf den Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio. Und gestern, Frau Holz, sahen wir ja neue Rekorde beim deutschen Aktienindex. Die Frage war und ist, beflügelt das die Anleger weiterhin oder aber bekommen sie kalte Füße? Wie sieht's denn nun aus?
Nein, keine kalten Füße, eher ein heißes Herz für Aktien, wie es scheint. Der DAX bleibt auf Rekordniveau, steht 0,9% höher bei 13.747 Punkten. Am Aktienmarkt überwiegt die Hoffnung, dass die chinesischen Behörden die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff kriegen, dass die Wirtschaft weniger stark leiden wird als befürchtet, obwohl bisher niemand wirklich Entwarnung gegeben hat. Das für den 19. April geplante Formel-1-Rennen in Shanghai wurde abgesagt. Es könnte zur Absage der Mobilfunkmesse in Barcelona kommen. Die Telekom hat schon ihre Teilnahme abgesagt, aber an den Aktienmärkten hat die Furcht nachgelassen. Auch in New York, der Dow Jones ebenfalls auf einem neuen Allzeithoch.
Angesichts dieser Lage auf dem Aktienmarkt, was tat und tut sich da beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Bei Staatsanleihen gibt es Kursverluste. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 1,25 Euro. Die Umlaufrendite steigt um 2 Basispunkte auf minus 0,37%. Gold steht unter Druck. Eine Feinunze kostet 1.564 Dollar. Der Euro ist auch gefallen. Der Euro notiert bei einem Dollar 0,8.
Kommen wir noch zum Blick auf Einzelwerte beim Handel mit Aktien. Autowerte waren heute gefragt und auch die von Autozulieferbetrieben, vor allem die von Autozulieferbetrieben. Warum?
Ja, Autoaktien profitieren besonders stark von der Hoffnung auf glimpfliche Folgen durch das Coronavirus. Immerhin sind ja auch sehr viele Autobauer in China tätig. Wir haben ja auch gerade das Beispiel aus Bayern gehört. BMW fährt die Produktion in China wieder hoch. BMW hat auch noch andere Pläne. Die Münchner wollen ihre CO2-Emissionen dieses Jahr um ein Fünftel verringern, dank sparsamerer Verbrenner und mehr E-Autos. Das ist auch dringend nötig, sonst drohen nämlich Milliardenstrafen. Die Aktien steigen um 4%. Ja, und Papiere von Conti sausen richtig davon. Die sind Spitzenreiter mit einem Plus von 7%.
Die stechen hinaus, ja. Der Chemiekonzern BASF teilte heute mit, dass Schwarzheide im Bundesland Brandenburg Standort einer neuen Batteriefabrik werden soll. Wie fällt das Echo der Anleger auf diese Mitteilung aus?
Das fällt positiv aus, aber nicht jetzt euphorisch. Die Aktien 1% höher. Immerhin kriegt BASF ja auch Staatshilfe von über 100 Millionen Euro, ist die Rede. Das Land Brandenburg wird sich wohl auch beteiligen. Und damit wird Brandenburg tatsächlich zum E-Mobilitätsstandort.
Und bei der Elektronikhandelskette Seconomy waren die Aktionäre heute zur Hauptversammlung eingeladen. Gab es da noch Informationen, die den Aktienkurs bewegt haben?
Zumindest die Information, dass wenn es jetzt schon keine Dividende gibt, vielleicht in Zukunft wieder eine Dividende geben wird. Und das hebt den Aktienkurs ein klein wenig.
Dorothee Holz fasste uns das Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Dore Schäfer-Noske begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Gespräch zum Tod von Josef Filzmaier. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.